Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc Dr. Nana Bimpongbuta. Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein. Die Sprechstunde mit Nana startet jetzt.
Herzlich willkommen beim Pflegedienst 1A Pflegemax. Ich sitze hier heute mit Dr. Nana Bimpongbuta. Er ist Kardiologe, Internist und Notfallmediziner und ist heute hier bei uns im Interview vor seinem Vortrag. Genau, sitzen wir hier zusammen. Hallo Nana.
Ja, hi. Du, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Da habe ich mich insgesamt, mein Herz hat sich sehr darauf gefreut.
Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Für uns ist es auch eine Herzensangelegenheit. Nana ist jetzt zum zweiten Mal bei uns und hält seinen Vortrag. Das Haus wird heute wieder voll sein und das ist natürlich eine besondere Sache für uns hier beim Pflegedienst 1A Pflegemax. Genau. Nana, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Und zwar, weißt du ja, wir sind im 24-Stunden-Pflegedienst. Das heißt, wir haben sehr viele Patienten, die wir in der Häuslichkeit pflegen, und zuschauen tun meistens die Angehörigen der Patienten. Und da du ein Herzensexperte bist, wäre meine Frage jetzt tatsächlich als erstes mal, was können die Angehörigen unserer Patienten tun für die Herzgesundheit ihrer Lieben?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine wichtige Frage, denke ich. Weil warum liebe ich dieses Thema so? Weil aus meiner Sicht geht es eben nicht nur um das, wir nennen das physiologische Herz, also diesen Lebensmotor, ne? Wo es darum geht, dass wir sagen, okay, wir müssen die Risikofaktoren senken, wir müssen schauen, dass die Leute darauf achten, dass wir das denen beibringen. Ja, das tue ich ja auch. Das ist diese wissenschaftliche Seite. Stimmt zu 100%. Ich bin Schulmediziner, ja, auch als Oberarzt tätig jeden Tag. Und ich sehe ja viele Patienten, auch viele, die dann irgendwann zu euch auch kommen. Ja. Mit wärmster Empfehlung übrigens. Ja, und es geht natürlich um die Risikofaktoren, weil man hat gesehen, hey, man kann dadurch das Risiko der häufigsten Erkrankung oder häufigsten Todesursache der Welt, Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, senken. Und zwar um zu 90%. Also 9 von 10 Herzinfarkten könnte man verhindern, hat man in Studien gesehen, wenn wir den Menschen das näher bringen, die Risikofaktoren. Übergewicht, Rauchen, Cholesterinerhöhung, Diabetes und Bluthochdruck. Ja, diese 5 sind die kardiovaskulären Risikofaktoren. Wenn wir die senken, können wir 9 von 10 Herzinfarkten tatsächlich verhindern. Das heißt, es ist einerseits die Prävention und die Beachtung dieses Lebensmotors. Aber in mir, das weißt du, schlagen ja 2 Herzen. Einerseits Lebensmotor schafft, ja, aber auf der anderen Seite geht es eben auch um die Herzensangelegenheiten. Und da hat man so eine Studie gemacht in Harvard, die ich immer wieder zitiere, wo es darum geht, dass man die Menschen nicht gefragt hat, okay, was ist eigentlich schlecht, was müssen wir verhindern? Man hat gefragt, hey, was tut euch eigentlich gut? Und ich glaube, das passt ganz gut zu deiner Frage, weil wenn es darum geht zu fragen, hey, wie kann ich herzgesund sein? Lebensmotor kümmern, ja, aber auch die Herzensthemen. Und da, finde ich, haben die Angehörigen eine extrem wichtige Rolle. Weil sie sind die, die die Menschen, die da sind, unterstützen. Ja? Und die müssen nichts Medizinisches dazu wissen. Es gibt zum Beispiel ein Hormon, das heißt Oxytocin. Das wird ausgeschüttet, wenn man viel kuschelt. Also kuscheln ist zum Beispiel gut. Lieb sein, ermuntern, erheitern. Hey, wir sind mit dir. Wir freuen uns, dass du noch da bist. Ja. Und ich glaube, diese Worte und Zuneigung und vor allem das wirkliche Tun und Zeigen, das ist sogar noch stärker als jedes Wort. Und wenn mich jemand fragt, hey, was können wir tun, um herzgesund zu sein, sage ich immer, kümmert euch um die Risikofaktoren. Ich zeige euch gerne wie. Und dann aber kümmert euch um die Herzensthemen. Kümmert euch mal.
Verstehe. Das ist auf jeden Fall, sind sehr, 2 unterschiedliche Bereiche, die sehr, sehr nah beieinander liegen, wenn ich das richtig verstehe.
Absolut.
Und, ja. Natürlich, das ist für viele Angehörige sind das sehr, sehr wichtige Themen, das auch zu sehen, dass es nicht nur diesen medizinischen Faktor gibt, in Anführungszeichen, sondern auch den Faktor der Gefühle und dass man auch auf die Patienten eingeht, dass man ihnen auch noch die Nähe zeigt und nicht nur eben die medizinischen Wehwehchen betreut.
Und ich habe ja auch eures ein bisschen kennenlernen dürfen und der Grund, warum ich immer wieder gerne hier hinkomme, ist, weil ich erlebe, dass das hier mit Herz geschieht. Ich kenne ja in 25 Jahren als Mediziner oft mit unserem Sozialdienst, oft den Kontakt zu Pflegediensten, 24-Stunden-Diensten, weil es geht ja immer auch darum, mir auch ganz besonders, die Leute medizinisch zu versorgen, einen Stent implantieren, zum Beispiel bei Herzinfarkt. Aber das viel Wichtigere ist, wie geht es danach weiter?
Ja.
Und dieses nicht abstempeln, so okay, Herzinfarkt ist gemacht, tschüss, sondern Herzinfarkt ist gemacht, Glückwunsch, hast überlebt, so, aber wie kannst du jetzt weitermachen? Und da kommt ihr ins Spiel. Deswegen finde ich diese Aufgabe extrem wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die Stentimplantation. Gut, die rettet nachher das Leben, aber nein, aber du verstehst, was ich meine.
Definitiv.
Dass sich danach jemand drum kümmert. Und da seid ihr, da sind die Angehörigen, die den Patienten am Ende tragen. Ja? Und dieses Tragen ist enorm wichtig.
Ja. Enorm wichtig. Herzlichkeit in jeder Ebene.
Absolut.
Ja. Absolut. Ja, das ist tatsächlich für uns auch so ein großer Faktor, warum es uns immer wieder Freude macht, dass du hier bist. Weil wir einfach genau diese Kombination sehen. Pflege mit Herz ist eines unserer Themen. Pflege aus Leidenschaft ist einer unserer Titel sogar.
Und genau, richtig. Genau.
Und das ist natürlich die Kombination, die da zusammenkommt. Aus der Medizin, aber auch aus der Pflege, die zusammenspielen muss und die ineinander greifen muss. Wenn sie das nicht tut, verkümmern die Menschen.
Richtig. Logisch. Ja. Oder andersrum, wenn sie es tut, das habe ich auch oft gesehen, können wir wunderbare Dinge machen. Ja, zusammen. Ne? Und das habe ich auch früh und immer so gemacht. Ne? Ich bin jetzt nicht der 1,0 Abi hat, Medizin studiert hat, hey, ich bin jetzt der Arzt. Nein, ich sehe es so, wir sind ein Team. Und wir kümmern uns um die Leute, die was haben.
Ja.
Wir haben von Gott das Geschenk bekommen, dass wir diese Ausbildung machen durften, dass wir da Bescheid wissen. Das ist ein Geschenk. So, und jetzt kommt es auch darauf an, okay, wie wenden wir das an? Und wir haben dieses Geschenk ja bekommen, damit wir anderen helfen können damit. Und das finde ich bei euch auch so toll. Man merkt, jedes Mal, wenn ich hier bin, merke ich hier das Herz. Und es ist nicht nur, ach komm, lass mal den Patienten machen. Sondern es ist, hey, was können wir für diese Person tun? Und das finde ich so toll. Dass jemand, der ja, seine Angehörigen, wenn die überlegen ja auch, ich kriege das ja mit, ne? Können wir Mama hinschicken? Dass die da abgestempelt wird. Ey, die haben doch, man hat das ja auch immer, es gibt doch, wie nennt man das, Fachkräftemangel. Was ist, wenn wir die jetzt irgendwo hinschicken, wo da Fachkräftemangel ist, wo die es einfach nicht hinkriegen, wo Leute, und das sehe ich ja auch, es gibt ja Fachkräftemangel, wo wirklich Menschen zwar stets bemüht sind, liebe Menschen, aber die kriegen es nicht hin, einfach körperlich. Weil, hey, da ist eine Person für 40 Menschen zuständig. Und ich bewundere das Thema sowieso. Aber ihr habt, ich weiß nicht wie, aber ihr habt irgendwie hingekriegt, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Und das ist eine hohe Kunst in diesen Zeiten. Aber wenn man das hinkriegt, ja, deswegen, ich habe kein Problem damit, euch zu empfehlen. Wirklich, meine ich ernst. Weil ich würde meine Mutter auch hinschicken. Nein, weil es ist einfach schön, es ist warm. Und hier kann man gesund werden und gesund bleiben.
Ich glaube, das ist die tägliche Herausforderung, der man sich in unseren Bereichen stellt, dass man sagt, natürlich, wir probieren alles, was geht. Man kann nicht jeden glücklich machen, man kann nicht, das funktioniert niemals.
Nee.
Aber ich sehe das wie du, wenn ein Team, und ich sehe das genauso, wenn wir haben viele Ärzte, haben Betreuer, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns wohlgesonnen sind, die gerne mit uns arbeiten möchten, die auch dasselbe Ziel verfolgen wie wir und sagen, wir wollen den Patienten das Beste geben, was uns möglich ist, dass sie wirklich in Würde alt werden dürfen, zu Hause alt werden dürfen, eben nicht in so einer 1:40 Kombination dastehen, sondern wir jemanden haben, der sich ausschließlich um sie kümmert. Und wenn das so ist, dann können wir das erreichen, was du gerade angesprochen hast. Und das ist das größte Ziel, was man haben kann.
Absolut. Und ich finde auch so schön, dieses Zuhause. Weil das ist ja die Sorge vieler Menschen auch. Ne? Was ich auch verstehen kann. Hey, wenn es das heißt, du musst jetzt hier weg und du gehst jetzt in irgendein Heim. Dann denkt erstmal die Person selber, Mist, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich nicht mehr zu Hause. Und die Angehörigen haben es auch schwer, weil die denken, boah, jetzt ist Mama weg, oder Papa ist jetzt weg oder beide sind weg.
Ja.
jetzt, und da sind irgendwie Fremde, die sie dann umsorgen und Fachkräftemangel, wie gesagt, und so. Aber wenn jemand zu Hause bleiben kann, da, wo er bleiben möchte, aber gleichzeitig das bekommt, diese Umsorgung, dann ist das für mich eine ideale Situation für die Leute. Und wir brauchen das wirklich, um Gesundheit, also es geht ja auch um langfristige Gesundheit. Wir machen eine kurzfristige Gesundheit. Ne? Da kommt jemand in meinem Dienst, so, ich werde angerufen, da ist ein Hebungsinfarkt, das ist immer die EKG-Veränderung, die mir anzeigt, oh, da ist ein Gefäß verschlossen, das können wir mit EKG sehen, dafür brauchen wir kein Laborwert, kein Blut, nichts. Ich brauche nur die Klinik, also was der Patient für Symptome hat. Ich unterrichte die Menschen in den sozialen Medien, was sind die Symptome, damit die die erkennen können. Und ich brauche das Risikoprofil. Also welche Risikofaktoren hat der? Und genau das in meinen Vorträgen, jetzt bei euch auch, werdet ihr heute sehen, in den sozialen Medien. Ich spreche immer über diese Risikofaktoren. Weil wenn die Leute das wissen, dann können wir als Ärzte, wir als Team, die Leute befähigen, selber zu erkennen, hoppla, das könnte ein Herzinfarkt sein. Wir rufen jetzt 112 an. Und mit dem, was uns beigebracht wurde vom Herzensdoc oder vom Team, weiß ich auch, was der mich fragen wird. Am Telefon. Und wenn man diese Vorbereitung den Leuten zeigt, dann können wir wirklich viel tun. Ich sage immer als Notarzt, ich bin 4000 Einsätze gefahren. Ich habe etwa zwischen 40 und 50.000 Menschen so untersucht. Ja, ich kann da schon einiges tun. Klar, ich kann auch, wenn jetzt jemand jetzt reanimationspflichtig wird, müssen wir wiederbeleben, kann ich das machen. Kein Problem. Aber ich habe gesehen, okay, wenn wir noch mehr erreichen wollen, noch mehr Menschen, dann sollten wir anfangen, und das macht bisher niemand, den Leuten das mal zu erklären. Was ist überhaupt das Risiko? Wie setzt sich das zusammen? Und vor allem, was könnt ihr selber tun? Weil da gibt es eine Menge, um zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Oder um sich zu kümmern, wenn es schon dazu gekommen ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, so was machen wir jetzt, auch das zu zeigen. Und das mache ich deswegen unheimlich gerne, weil ich eure Arbeit so wichtig finde.
Vielen, vielen Dank. Aber du hast jetzt auch schon wunderbar zu meiner nächsten Frage übergeleitet.
Ich weiß. Nein, ich weiß nicht. Ich habe es mir gedacht.
Du hast es perfekt gemacht. Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage. Du hast über Risikofaktoren gesprochen, du hast über Erkennung gesprochen. Wie können denn Angehörige unserer Patienten erkennen, wenn es Herzprobleme bei ihren Lieben gibt? Wie kann man da etwas sehen?
Vielen Dank für diese nächste tolle Frage, mein Lieber, weil es wichtig ist. Also, es gibt zum Erkennen eines Herzinfarkts, es ist einfach, und das möchte ich auch mal runterbrechen. Es gibt zwei Symptome des Herzinfarkts, wenn man alles runterbricht, die Alarmglocken sind. Erstens der Schmerz auf der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm. Klassisch so bei Männern, aber aufpassen, bei Frauen gibt es atypische Symptome. Atypisch heißen sie deswegen, das ist nur ein medizinischer Fachbegriff, heißt nicht untypisch, sondern es heißt einfach atypisch als medizinischer Fachbegriff, weil es nicht klassisch über die Nervenleitungsbahnen geht, die diesen Schmerz vermitteln. Was bedeutet das? Bei Frauen sind die Symptome eines Herzinfarkts manchmal anders. Die empfinden weniger wie Männer einen Schmerz auf der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm, aber auch diese atypischen Symptome, wie zum Beispiel ein Engegefühl in der Brust mit Ausstrahlung in den Kiefer oder Übelkeit. Das kann auch ein Symptom eines Herzinfarkts sein. Also Schmerzen, erstes. Zweitens, Luftnot. Schmerz auf der Brust und Luftnot, insbesondere wenn das zusammenkommt. Und wenn jemand einen Herzinfarkt hat, ändert sich das ganze Gesichtsbild auch. Wir können das als Notärzte, wenn wir reinkommen, sofort erkennen, das ist ein Patient mit Herzinfarkt, weil wir das oft gesehen haben. Wenn man es nicht so oft gesehen hat, kann man sich nur merken, wenn es jemandem nicht gut geht und es vor allem schnell nicht gut geht, also der sagt, ist irgendwie komisch, dann Schmerzen oder Übelkeit plötzlich, ne? Luftnot dabei, ne, wenn diese beiden Symptome zusammenkommen, Schmerz, typisch oder atypisch, mit Ausstrahlung und Luftnot, dann könnte es ein Herzinfarkt sein. Aber Was wichtig ist, ist dann noch zu wissen, wie ich das Risiko definiere. Also wenn jetzt ein 20-Jähriger, der viel Sport gemacht hat, ja, und davor vielleicht über viele Wochen das nicht gemacht hat und dann jetzt Sport macht und dann am nächsten Morgen sagt, boah, meine Brust tut weh, der ist aber nicht Raucher, der hat keinen hohen Blutdruck, der ist nicht übergewichtig, der hat wahrscheinlich kein hohes Cholesterin und der hat auch keine Blutzuckerkrankheit. Dann ist das Risikoprofil dieses Menschen wenig. Und damit sind diese Schmerzen eher nicht vom Herzen, sondern vielleicht eher was anderes, in dem Fall Muskelkater. Also was, das ist, und das ist wichtig, ne? Also Schmerzen auf der Brust plus Luftnot plus das Risiko. Deswegen lehre ich immer auch die Risikofaktoren. Und wenn man weiß, hey, da ist einer, der ist LKW-Fahrer, der raucht viel, 2 Packungen am Tag über seit 20 Jahren, der hat Schweißperlen und der sagt, boah, ich habe Druck auf der Brust, ich kriege keine Luft, hat einen Herzinfarkt. Bis zum Beweis des Gegenteils. Ja? Also nur um diese beiden krassen Gegensätze. Und auf diese Weise können wir den Leuten beibringen, das zu erkennen.
Sehr schön. Sehr schön.
Ich hoffe, es war verständlich.
Ja, war es definitiv. Ich ordne gerade noch. Aber im Endeffekt 2 Faktoren plus die Risikofaktoren.
Genau.
Schmerzen, Atem und Risikofaktoren anschauen. Bei unseren Patienten wahrscheinlich die Risikofaktoren meistens gegeben. Durch das Alter schon alleine häufig.
Richtig, ist auch ein Risiko. Ne? Plus, was natürlich auch hilft, ist immer so die Vorgeschichte. Hatte der schon mal was am Herzen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn das jetzt wieder bricht, dass wieder vom Herzen kommt, natürlich höher. Ne? Ja. Sozusagen die Vorgeschichte. Ne? Aber das ist auch Teil des Risikos. Ne? Und ich behaupte, so können wir das, was wir in Studien so schön feiern. Wir haben ja riesige Kongresse. 3.000, 5.000 Menschen kommen dahin nach Paris, New York, Barcelona, ne? Schöne Städten immer. Wir treffen uns da, wir sagen, super Ergebnisse, toll. Ne? Aber wenn das keiner, und es macht wirklich keiner in Europa, den Menschen das nährt, sage ich immer, dann nutzen die Ergebnisse nichts. Weil wenn die es betrifft, das gar nicht wissen, wenn wir es nicht schaffen, als Ärzte das zu transportieren, dann wird es ja nie ankommen. Und wenn es nie da ankommt, bringt es nichts.
Wissenschaftskommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Absolut. Thema, was sehr unterschätzt wird.
Definitiv. Ja.
Definitiv. Schön. Jetzt muss ich aber noch eine Frage für mich persönlich stellen.
Gerne.
Die mich jetzt interessiert. Ich habe jetzt auch aufgehört mit dem Rauchen übrigens. Auf Anraten.
Dann bist du reich. Spaß viel Geld.
Der Lamborghini steht noch nicht draußen.
Kommt noch.
ja, was kann ich denn für meine Herzgesundheit tun? Also, ich bin jetzt wahrscheinlich noch nicht so sehr in der Risikogruppe und ein bisschen übergewichtig. Sonst geht's noch. Was kann ich tun, damit ich lange gesund bleibe?
Du hast heute wirklich gute Fragen, mein Lieber. Ja, weil ich sag dir, warum sind die gut? Nicht, weil ich dich sympathisch alleine finde. Das sowieso weißt du ja schon. Darum geht's gar nicht. Die Fragen sind gut, weil ich glaube, dass es vielen helfen kann. Weil da sitzt irgendwer jetzt davor und sagt, okay, was kann ich dafür tun? Genau das. Und die Antwort ist einfach. Das Wichtigste ist die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass wir es gar nicht erst bekommen. Und das fängt jetzt an. Nicht für den 16-Jährigen vielleicht, aber so ab 25, 30, ne? Da sollte man anfangen drauf zu achten. Was kann man tun konkret? Es geht eigentlich nur um eine einzige Sache. Und die heißt Lebensstil. Lebensstil. Was ist das genau? Das wird immer von uns Ärzten auch immer gesagt, ja, Sie müssen Ihren Lebensstil ändern. Aber am Ende gehen die Patienten raus und sagen, ja, aber was heißt das jetzt für mich? Das will ich einmal konkret sagen. Also, Lebensstil heißt eigentlich 2 Dinge nur. Ernährung und Bewegung. Ernährung und Bewegung. Was ist das Thema Ernährung? Ich durfte letztes Jahr vielleicht vorab einen der berühmtesten Motivationstrainer oder den Motivationstrainer der Welt treffen. Mr. Tony Robbins. Das ist jemand, der Millionen Menschen begeistert. Warum? Weil er die Dinge einfach macht. Ich bin schon seit über 2 Jahrzehnten oder fast 3 Jahrzehnten Fan. Weil er macht die Dinge einfach. Und von ihm durfte ich lernen, durfte auch persönlich treffen. Erzähle ich auch auf den Vorträgen. Und von ihm durfte ich lernen, Complexity is the enemy of Execution. Was bedeutet das auf Deutsch? Komplexität. Wenn wir es zu kompliziert machen, werden wir es nicht umsetzen. Aber das Einzige, was zählt, damit wir gesund bleiben, ist die Umsetzung. Und in meinen Kursen oder sozialen Medien, wie auch immer, erzähle ich das immer, Umsetzung. Ich versuche immer, Tipps zu geben für die Umsetzung. Und mein Tipp für die Umsetzung ist folgender. Für die Ernährung erstens, mach es nicht so kompliziert. Es gibt Ernährungsmediziner, Ernährungsberater und so weiter. Das ist super. Ich sage immer, don't get me wrong. Ich will dir nicht, das ist super. Das ist echt gut. Aber das Einzige, was ich sage, ist, wenn man da hingeht und das in Anspruch nimmt, da muss man einen gewissen, also der innere Schweinehund, der sollte schon davon auch begeistert sein. Ansonsten, wenn die dann kommen und sagen, hier, pass auf, du wiegst jetzt, du hast ein BMI von 35, das ist zu viel. Lass uns einen Ernährungsplan machen. Ich mache jetzt einen Ernährungsplan. Und dann schreiben wir da drauf, Tryptophan, du musst auf deinen LDL achten. Wir machen eine Ernährung. Dann fängst du ja schon an und sagst, okay, ich muss das erstmal verdauen. Zu kompliziert. Ist wahrscheinlich geil. Ja, aber was ist denn, da habe ich heute mit meinem Bruder auch drüber gesprochen beim Frühstück. Was ist eigentlich, wenn wir einfach sagen, okay, wenn wir es einfach machen, um irgendwie anzufangen, ist weniger Zucker. Nimm dir doch einen Tag in der Woche, wo du sagst, hey, ich esse heute mal gar keinen Zucker. Einfach einen Tag. Oder du sagst beim Essen, so wie das ja eigentlich auch gedacht ist, ich esse das Süße später, nicht am Anfang. Warum? Wenn man es am Anfang isst, bekommst du eine Blutzuckerspitze, nennen wir das. Also wenn man das messen würde im Blut, schießt der Blutzucker nach oben und das strengt unsere Bauchspeicheldrüse, die ein Hormon ausschüttet, was den Zucker verarbeiten muss, das heißt Insulin, das strengt die an. Diese Spitzen. Und jeder kennt das, wenn du viel Zucker isst, bist du nach einer halben Stunde, du bist erstmal so und nach einer halben Stunde bist du platt und müde. Der Körper muss das verarbeiten. Wenn du es aber umdrehst und sagst, okay, ich esse mal einen Tag pro Woche, kein Zucker, ich hätte fast gesagt, nichts Zucker, kein Zucker, und dann beim Essen esse ich Zucker danach. Ich fange mit Protein an. Protein heißt irgendwie Ballaststoffe, Brokkoli, irgendwas, egal was fast. Ess erstmal das und den Zucker ein bisschen am Ende. Ich bin auch nicht dafür, bei der Ernährung, da wird es von mir auch Tipps geben, aber ich bin auch nicht dafür zu sagen, ja, gar keine Süßigkeiten essen, bitte. Nichts mehr, kein Kuchen mehr. Muss jetzt verzichten, weil diese Verzichtaktion mag der innere Schweinehund gar nicht. Warum? Weil er dann denkt, nicht, dass der danach schlecht geht, wenn er jetzt auf Sachen verzichtet. Will nicht das. Weil der innere Schweinehund, der will ja nicht, dass es uns schlecht geht. Er will ja unser Bestes. Ja, hey, nein, nachher geht's dir doch schlecht. Komm, isst doch das Snickers heute. Alles gut. Und ich behaupte, ja, du kannst das Snickers auch mal essen. Aber darauf achten. Und zusammengefasst, Ernährung heißt alles, was bunt ist. Aber keine Gummibärchen. Alles, was bunt ist, kannst du ruhig essen. Ich sag immer, bunt, aber keine Gummibärchen. Bunt heißt Ballaststoffe. Vollkorn statt Weißbrot zum Beispiel. Ne? Kohlenhydrate eher meiden. Proteinreich am Anfang und wenig Zucker am Ende. So. Das ist das eine. Und das andere ist Bewegung. Die Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie oder die Europäische Gesellschaft für Kardiologie hat auch das untersucht. Wie viel sollen wir uns denn eigentlich bewegen? Und da sage ich auch, mach's nicht kompliziert. Sag nicht am 1.1., ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio für 2 Stunden. Schafft keiner. Weil sobald du das ausgesprochen hast, sagst du, ich muss mich aber erstmal ausruhen. Der innere Schweinehund sagt, pass mal auf, super Plan, aber du musst dich schon darauf vorbereiten. Ne? Du kannst jetzt nicht morgen direkt loslegen, dann bist du danach richtig platt und kaputt und müde. Dann hat's ja gar keinen Effekt, es macht gar keinen Sinn. Du musst dich erstmal vorbereiten, sowohl psychisch als auch körperlich. Nimm erstmal ein bisschen ab, dann gehst du hin, dann suchst du dir Freunde, mit denen du hingehst, musst du nicht alleine gehen. Kompliziert. Was ich sage ist, beweg dich nach. Was die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie sagt, eine halbe Stunde Bewegung pro Tag machen. Ja? Ist auch nicht so ganz ohne. Das ist auch schwierig. Aber der Trick ist, und das gilt für Ernährung auch, wir dürfen das in unseren Alltag einbauen. Zum Beispiel, wenn du auf einer Arbeitsstelle bist, wo es Treppen und Aufzug gibt, sagst du einmal die Woche, heute nehme ich gar nicht den Aufzug. Oder ich nehme den über eine Stunde mal nicht. Einfach damit anfangen. Oder ich beim Telefonieren auf der Arbeit sitze ich nicht die ganze Zeit, ich stehe mal auf beim Telefonieren. Sowas. Oder dass man auch sich Ziele setzt, die realisierbar sind. Wenn man sagt, ich will jetzt dieses Jahr, ich muss abnehmen, ich muss 10 Kilo abnehmen. Da dann wird der innere Schweinehund sagen, du musst gar nichts. Ruh dich erstmal aus. Und dann sind die 10 Kilo wieder nicht geschafft am 1.1. des nächsten Jahres. Aber wenn du sagst, pass mal auf, ich bewege mich jetzt dreimal die Woche eine halbe Stunde, indem ich nicht den Aufzug nehme, ich esse Zucker weniger oder tue das ans Ende des Essprogramms, ich schlafe ausreichend und ich nehme mir vor, dadurch 1 Kilogramm pro Monat abzunehmen. 1 Kilogramm. Dann ist auch der innere Schweinehund beruhigt, weil er sagt, 1 Kilogramm ist nicht so viel. Das kannst du hinkriegen. So, aber Fakt ist, wenn du es hinkriegst, 1 Kilogramm pro Monat runterzukommen, sind das im Jahr 12 Kilo. 12 Kilo. Und in 2 Jahren sind es wie viel?
24 Kilo.
Also mit anderen Worten, von 100 Kilo Gewicht auf 75. Ja. Und ich behaupte, man kriegt das hin, wenn man einfache Sachen macht und das in den Alltag einbaut. Das heißt, die Antwort ist, was kannst du für dein Herz tun? Lebensstil ändern, aber nicht kompliziert ändern. Einfach Ernährung, Bewegung. Und one more thing, was du dann noch hinkriegst, mal zum Arzt gehen, einmal im Jahr Blutwerte bestimmen. Großes Blutbild, die Blutsalze, ne? Der Hausarzt wird das wissen, Cholesterin, ja, um die Risikofaktoren im Griff zu haben. Cholesterin zum Beispiel muss man messen, Diabetes muss man messen. Das heißt, du kannst theoretisch mit Ernährung, Bewegung und der Blutentnahme von einmal im Jahr deine Herzgesundheit um Meilen verbessern. Und wenn wir das hinkriegen, den Leuten zu transportieren und die das in die Umsetzung kriegen, ich bin auch gerne so ein Umsetzungscoach, wie du merkst, wenn man das hinkriegt, hey, dann ist die Herzgesundheit über Jahre besser. Und man verhindert, und das ist das Schöne, exponentiell schnell ein Herzproblem. Also der Effekt ist enorm. Und man hat auch dazu Studien gemacht und gesehen, man kann durch diese Maßnahmen das Leben um bis zu 17 Jahre verlängern. Fast 2 Jahrzehnte. Ne? Wenn man früh anfängt, mit 25 oder so, kann man sich das vorstellen, ne? Weil der Effekt, wir nennen das kumulativ, das sammelt sich über die Jahre, Jahrzehnte. Ne? Und da geht die Kurve geht krass nach unten.
Verrückt. Echt verrückt.
Und das ist ja auch mein Traum oder Wunsch, das den Leuten näher zu bringen. Die einfachen Dinge, nicht kompliziert, einfach halten. Und wenn wir das hinkriegen, und deswegen auch die Veranstaltung heute, auf die ich mich sehr freue, dann ist das gut.
Schön. Vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ich verstehe, also einfache Schritte. Ich meine, was ich jetzt gerade, was du erzählt hast, interessant finde, ist, das ist nichts unfassbar Neues. Also es sind keine riesen schwierigen Schritte. Was du sagst, was ich einen ganz großen Faktor finde, jetzt für mich persönlich, ist dieses, man verkompliziert alles und dadurch wird es viel schwieriger und wird nicht umgesetzt. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute aus dem Gespräch für mich mitnehmen darf.
Sehr gut. Ich hoffe, viele andere auch.
Viele auch, aber das ist einer der ganz wichtigen. Die Struktur der kleinen Dinge. Also wirklich Schritt für Schritt gehen und nicht versuchen, Dinge zu übereilen, zu schnell zu machen.
Schritt für Schritt. Und ich, wie du das weißt, es gibt ja auch Online-Kurse, die ich mache und so weiter. Ich zeige den Leuten das Schritt, weil ich auch gelernt habe, die großen Dinge, ich meine, um interventioneller Kardiologe zu werden, der jetzt Stents implantiert, brauchst du 2 Jahrzehnte Ausbildung. 2 Jahrzehnte. Du musst erstmal das Studium machen. Ne? 6, ich habe dafür 7 Jahre gebraucht, weil ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe ein bisschen gechillt auch. Ich habe es nicht so durchgeboxt. Ne? Weil ich gedacht habe, warum eigentlich? Ne? Doch, entspannt, aber stetig. Ne? So, ist noch ein Tipp. Entspannt, aber stetig. Ne? So, danach Facharztausbildung für innere Medizin dauert 6 Jahre, der Kardiologe danach dauert 3 bis 4 Jahre, hast du schon 10, Notarzt dauert nochmal ein Jahr, ne, die Ausbildung, machen wir währenddessen alles, ne? Dann die Herzkatheteruntersuchung lernen, ich habe jetzt ungefähr 10.000 Eingriffe gemacht, das dauert auch viele Jahre, ne? Also bis du wirklich sagen kannst, hey, wenn jetzt einer kommt mit einem Herzinfarkt, kann ich den retten, brauchst du 2 Jahrzehnte. Und das geht aber nur, ich habe dafür für das Wissen, dass ich jetzt sagen kann am Ende, das, was eigentlich alle wissen, aber dass man das wirklich runterbrechen kann, auch mit einer gewissen, ja, Sicherheit als Facharzt auch, ist Genau, also dafür brauchst du lange. Ja. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt anbieten und ich kann auch in den sozialen Medien das bieten und es spart den Leuten einfach Zeit. Also und das ist halt das wertvollste Gut am Ende. Es geht ja um Lebenszeit. Wir haben eben von 17 Jahren gesprochen. Es geht darum, den Menschen Zeit zu schenken. Dass sie nicht verkompliziert Zeit verlieren mit ich will 20 Kilo oder 10 Kilo dieses Jahr abnehmen und nicht wissen wie. Weil der geilste Ernährungsplan nützt null, wenn du nicht um die Umsetzung kommst. Wenn du es liest und sagst, und der sagt dir, ey, ich mache das seit 30 Jahren, pass auf, wir nehmen jetzt Tryptophane, wir nehmen Aminosäuren und wir nehmen das und du darfst nicht zu viel davon. Und dann kriegen wir dich hin. Und noch nur als Ding von meiner Erfahrung selber, ich nehme ja auch Vitamine, ne? Vitamin D, Zink, Magnesium, ja, die sind auch gut, ne? Präparat, ne? Weil das nicht alles in unserer Nahrung ist. Ne? Und da habe ich nochmal gesehen, wie schwierig es ist, das jeden Tag einzunehmen. Ich sage ja schnell immer meinen Patienten, ich schreibe das einfach auf, ne? Aspirin 1-0-0, heißt eine morgens, 0 mittags, 0 abends. Ramipril 2,5 Milligramm 1-0-0. Atorvastatin 40 Milligramm 001. Ja, also wir schreiben das auf. Aber das zu nehmen, jeden Tag, sau schwierig. Es ist echt schwierig. Oder jeden Tag Sport zu machen, schaffe ich ja auch selber nicht. Und das andere ist auch, wir müssen ja gar nicht perfekt sein. Man will ja immer, ich muss es jetzt, nein, aber erstens fang an. Heute ist heute mal weniger Zucker. Fang an, das ist das Erste. Und zweitens, du musst nicht perfekt sein. Auf dem Wege dahin, während du das versuchst, hey, dann schaffst du halt nicht das Kilo in dem Monat, aber du schaffst 700 Gramm. Oder du schaffst nicht, ne? Und das sind immer noch 10 Kilo in einem Jahr. Und es ist ganz viel, was wirklich stetig laufen muss. Und damit es stetig laufen kann, muss oder darf es einfach sein. Und wirklich so, dass es umsetzbar ist.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Dankeschön. Doch, auch nochmal für die Vertiefung. Richtig gut. Du hattest vorhin schon eine schöne Überleitung gefunden für meine nächste Frage.
Sehr gut. Es läuft.
Ja, es läuft. Wo es um die 17 Jahre ging und ums Altern. Und zwar, das ist dir mit Sicherheit auch bekannt, die Lebenserwartung steigt immer weiter in den letzten Jahrzehnten. Wir betreuen mittlerweile über 400 oder 500-Jährige tatsächlich. Also die Leute werden immer älter. Allerdings fällt uns auch auf, es sind meistens die Frauen, die älter werden. Und meine Frage ist jetzt die, was können wir Männer denn tun für unser Herz, für unser Leben, dass wir das auch schaffen, über die 100 zu kommen?
Ja, das ist eine super gute Frage. Es ist so, wir Männer sind risikoreicher insgesamt. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das Durchschnittsalter von Männern in Deutschland ist 78 Jahre, für Frauen 83. Und das habe ich mir auch oft überlegt, warum leben die eigentlich länger? Und dafür gibt es auch wieder medizinische Gründe und es gibt Herzensgründe. Der medizinische Grund ist folgendes. Über eine gewisse Zeit sind Frauen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Warum? Durch die Hormone. Wir haben in verschiedenen Studien festgestellt, man hat ja so viel untersucht, auch hier geht es wieder darum, wie können wir das transportieren. Man hat gesehen, Frauen haben Frauenhormone. Wir Männer haben auch Frauenhormone in uns, aber viel weniger einfach. Bei Frauen ist es halt umgedreht. Wir haben mehr Frauenhormone, weniger Männerhormone. Wir haben auch Männerhormone, aber weniger. So, und diese Frauenhormone, die schützen das Herz-Kreislauf-System vor der sogenannten Arteriosklerose. Was ist das schon wieder? Die Arteriosklerose ist die Veränderung der Arterien. Das sind die starken Gefäße, die das sauerstoffreiche Blut tragen. Wir haben ja die Venen, die wir immer sehen können, dieses bläuliche. Die tragen das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen. Und die Arterien, die sind stark, muskelstark, weil die enthalten das sauerstoffreiche Blut. Und durch die pumpt das Herz das sauerstoffreiche Blut in den Körper. So, und die werden natürlich dadurch beansprucht. Und die sind anfällig für eine Veränderung, die sogenannte Arteriosklerose. Arterio, weil es die Arterien betrifft, Sklerose heißt Verhärtung. Das heißt, das zeige ich auch in den Vorträgen mit einem Film, den mir gerade im Kopf abspielt. Es bilden sich sogenannte Plaque-Ringe, also eine Verhärtung der Innenwand der Gefäße. Ja? Und diese Verhärtung, die entsteht dadurch, dass die Risikofaktoren Bluthochdruck, Cholesterin, Übergewicht, Rauchen und Diabetes zusammenspielen und das bilden. Dadurch entsteht diese wie so eine Verfettung, die die Gefäße verengt. Ja? So, und durch die Verengung kommt es zu einer Durchblutungsstörung am Herzen, Herzinfarkt, Gehirn, Schlaganfall, in den Beinen, Schaufensterkrankheit mit Beinamputation und so weiter. Und diese Arteriosklerose wird durch Frauenhormone gelindert. Da kommt es nicht so schnell dazu. Allein deswegen werden Frauen älter.
Okay.
Allein deswegen. Das ist einfach so. So.
Das heißt, wir haben eigentlich keine Chance.
Doch, wir haben eine Chance. Lebensstiländerung.
Okay.
Also Lebensstiländerung, damit wir die Arteriosklerose, die bei uns ja früher kommt, die entsteht durch die Risikofaktoren, dass wir die einfach ändern. Lebensstiländerung. Das heißt, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Dass du jetzt nicht rauchst. Jede Zigarette, die du geraucht hast, hat dein Leben um 30 Minuten verkürzt.
Plus 7, in der sie geraucht hat.
Genau, plus die Zeit. Genau. Ja? Und das Schöne ist, beim Nichtrauchen, nach 15 Jahren, hat sich deine Lunge wieder normalisiert. Wie bei jemandem, der nie geraucht hat.
15 Jahre ist eine lange Zeit.
Ja, klar. Also es gibt Schädigung und Rauchen ist ja auch so. Das schädigt ja nicht nur es fördert nicht nur die Arteriosklerose, sondern es fördert auch Krebserkrankungen. Ne? Und also du hast mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn du aufhören schaffst. Auch das ist ein Akt. Auch das gibt's Wege, erkläre ich alles. Also als Männer, wir dürfen auf unseren Lebensstil achten. Dadurch kann man schon mal die Arteriosklerose, die bei uns automatisch früher kommt, verhindern. Plus, wir dürfen uns als Männer ein bisschen zurücknehmen. Wir sind manchmal, gut, aber das liegt in der Natur der Sache, aggressiver. Nicht negativ, aggressiv heißt ja auch nach vorne. Ne? Wir wollen was erreichen, wir wollen nach vorne preschen. Das erhöht den Blutdruck. Ja? Aber wenn wir als Männer auch mal sagen, hey, sonntags mache ich mal nichts. Oder ich kusche mal mit meiner Frau mehr. Oder mit meinen Kindern mehr. Ne? Ich komm mal runter. Allein dadurch, und das ist eben wieder die Herzensseite, können wir unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermindern. Und dann natürlich wie immer Prävention, ja. Einmal im Jahr zum Hausarzt gehen, einen Check-up machen. Was ist das? EKG, vielleicht mal ab einem gewissen Alter, ab 40, 50, so eine Darmspiegelung mal machen. Also da gibt es verschiedene Wege. Aber das Wichtige ist, man sollte es als Mann nicht einfach laufen lassen. Und das machen wir leider auch gerne. Wir sagen, ach komm, okay, das wird schon nichts sein. Es stimmt, das wird schon nichts sein, aber es spricht doch nichts dagegen, einmal im Jahr Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, lass mal so ein Check-up machen. Also meine Empfehlung für alle Männer ist, macht ein Check-up einmal pro Jahr, kommt runter, kuschelt mehr mit euren Frauen, kümmert Männern, was weiß ich, kümmert euch um auch mal die Familie. Lasst das nicht alles die Frau alleine machen. Macht mit. Ja, ihr seid doch zusammen. Ja. Und dadurch kann man auch als Mann das Risiko gut in den Griff kriegen.
Super. Dann nehmen wir uns das zu Herzen.
Sehr gut. Unbedingt.
Nana, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für unser Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Unheimlich. Dankeschön für die Möglichkeit, es zu teilen.
Dankeschön. Ja. Und ich freue mich jetzt auf deinen Vortrag.
Ich auch.
Freue mich auf die Zeit mit dir.
Sehr gerne, Dankeschön.
Bis bald.
Ciao. Ganz Ciao. Ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdoc Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdoc.de.